Vielen Dank, Hans Blom. Ich persönlich möchte mich noch bedanken bei Herrn Seibel und bei Herrn Schlögel für die Einladung nach Konstanz. Ihnen vor allem Dank, dass Sie nach so einem langen Tag noch nicht müde sind oder Ihre Müdigkeit jedenfalls kaschieren können. Ich will zwei Bemerkungen kurz vorausschicken, die sich mir aufgedrängt haben im Lauf des gestrigen Abends und des heutigen Tages, dass es offenbar so ist, dass Bürgerkriege die kriegerische Signatur unserer Zeit sind. Jedenfalls seit dem Ende des Kalten Krieges, spätestens im neuen 21. Jahrhundert definitiv. Man könnte vielleicht etwas zugespitzter sogar formulieren, dass Bürgerkriege selbst im, so schwer sie zu definieren sind, selbst im Jahrhundert der Weltkriege, nämlich im 20. Jahrhundert, verheerendere Folgen hatten als Kriege zwischen Staaten, zwischen Nationalstaaten. Wenn man sich die Opferzahlen anguckt, und anders kann man vielleicht die Grausamkeit von Kriegen nicht qualifizieren, als indem man sie quantifiziert, wenn man sich also die Opferzahlen ansieht, dann sind selbst im Jahrhundert der Weltkriege mehr Menschen bei inneren Konflikten ums Leben gekommen als bei den gewissermaßen klassischen nationalstaatlichen Auseinandersetzungen. Die zweite Bemerkung, die Annahme, dass sich ethnische, religiöse Definitionsmuster verflüchtigen, je moderner, je aufgeklärter die Welt wird, hat sich als falsch erwiesen. Es ist eben nicht so, dass Staaten, je moderner sie werden, es ist nicht so, dass die Welt, je globaler sie wird, dass die Menschen sich weniger darüber definieren, woran sie glauben und wo sie herkommen. Im Gegenteil. Es gibt, und das haben viele Vorträge gezeigt, eine Renaissance des Religiösen. Es gibt eine Renaissance des Ethnischen. Es gibt vielleicht auch eine, gerade bei uns in Europa, angesichts der Frustration über die europäischen Institutionen, die selbst Jürgen Habermas inzwischen festgestellt hat, es gibt vielleicht sogar in Europa eine Renaissance des Nationalen. Franzosen haben nicht umsonst die europäische Verfassung abgelehnt. Man sieht das, nur einige Beispiele, wie stark religiöse Selbstbezeichnungen, Selbstdefinitionen den geschichtlichen Prozess vorantreiben. Man muss nur an den radikalen Islamismus erinnern, man muss an den, ich will es etwas überspitzt formulieren, an den islamischen, innermuslimischen Weltbürgerkrieg erinnern, der sich zwischen Sunniten und Schiiten entspinnt. Man muss sich daran erinnern, dass es ausgerechnet die buddhistischen Mönche sind, die vielleicht die Diktatur, die Militärdiktatur in Burma doch zu Fall bringen wird. Der britische Premierminister Lord Palmerston, der die gute Zeit des 19. Jahrhunderts über Großbritannien geherrscht hat oder jedenfalls Premierminister war, hat mal gesagt, Nationen haben keine permanenten Feinde und keine permanenten Freunde, sie haben nur permanente Interessen. Im Rückblick muss man sagen, dass das vielleicht noch gute Zeiten waren, denn die Konfliktsubjekte, die sich jetzt herausschälen, satirische Selbstidentität, Sekten, religiöse Gruppen, ethnische Gruppen, haben keine anderen permanenten Interessen als die Auslöschung ihrer permanenten Todfeinde. Deshalb tendieren Bürgerkriege oft dazu, irrationaler in Anführungsstrichen zu sein, als die Auseinandersetzung zwischen Nationalstaaten um Territorien, die mit Kompromissen, mit Friedensverträgen enden. Bei dieser sektierischen Gewalt geht es um Vernichtung. Und deshalb, das hat Avishai Margalit in seinem Eingangsvortrag so eindrücklich deutlich gemacht, deshalb sind sie nicht für Kompromisse anfällig gewissermaßen. Sie sind kompromissimmun und deshalb sind sie so zerstörerisch und so gewalttätig und finden vielleicht auch deshalb ohne äußere Intervention zu keinem Ende. Wenn man in Amerika lebt und über das Land zu berichten hat, lernt man notgedrungen etwas über den Militärjargon dieses Landes. Die Streitkräfte in Amerika sind unter allen Institutionen immer in allen Umfragen die beliebtesten. Also weit vor dem Präsidenten, der sowieso hochgradig unbeliebt ist, weit vor dem Kongress. Wann immer ein Amerikaner gefragt wird, welche Institutionen ihres Staates achten sie am meisten, sind es die Streitkräfte. Also kriegt man davon ein bisschen was mit. Und eins der schönen Schlagworte, die mir geblieben sind, ist die Unterscheidung zwischen Right of Boom und Left of Boom. Damit ist gemeint die Reaktion auf ein Ereignis, das stattgefunden hat. Auf der Zeitachse ist Right of Boom, also wenn es geknallt hat. Und Left of Boom ist, wenn es noch nicht geknallt hat. Und wir haben bei den Vorträgen heute, auch beim Eröffnungsvortrag, uns im Wesentlichen mit dem beschäftigt, was Right of Boom von Bürgerkriegen passiert. Wie die Folgen von Bürgerkriegen verarbeitet werden. Auch Hans Blohm hat nochmal klargemacht, wie verspätet die Staatengemeinschaft unprofor auf einen Bürgerkrieg im Bosnien-Herzegowina, in ehemaligen Jugoslawien, reagiert hat. Was heute Abend im Mittelpunkt stehen soll, unsere Podiumsdiskussion, an der teilzunehmen Sie selbstverständlich auch eingeladen sind, ist Left of Boom. Also was kann man tun, was kann die Staatengemeinschaft tun, ehe es zum Knall kommt, und was kann sie tun in the middle of boom, denn Bürgerkriege finden statt zu dieser Stunde, an diesem Tag. Sudan ist nur das wichtigste Stichwort. Und dabei wird es natürlich politischer, also eminent politischer, wird es weniger wissenschaftlich, wird es politischer. Und deshalb möchte ich nur einige Fragen aufstellen, die von politischer, zeitgeschichtlicher, aber vielleicht auch dann von historischer Relevanz sind. Es darf im globalen Dorf eigentlich nicht egal sein, was wo passiert. Also sind wir alle deshalb ja auch involviert, nicht nur in das, was vor 15 Jahren in Europa geschehen ist, in unserem Nachbarzimmer, nicht in unserem Nachbarhaus, sondern in unserem Nachbarzimmer des gemeinsamen Hauses Europa, sondern wir müssen uns dafür interessieren, was überall auf der Welt geschieht, was im Sudan geschieht. Deshalb beschäftigen wir uns damit. Das stellt die Frage, sind aber unsere Werte, ist unsere Empörung, die wir empfinden, wenn es zu Völkermord und Vertreibung kommt, ist das Ausdruck eines partikularen Interesses, eines eurozentrischen Weltbildes, oder ist es Ausdruck einer universalen Erkenntnis? Gibt es, und das ist die zentrale Frage, gibt es zu viel Interventionen der Staatengemeinschaft in bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, in Bürgerkriegen, oder zu wenigen? Zu wenige Interventionen. Ich kann mich noch gut an das Argument erinnern, das in einem Leitartikel der Zeit stand, Anfang der 90er Jahre. Wenn die Völker, so lautete die Meinung, im ehemaligen Jugoslawien sich abschlachten wollen, dann soll man sie eben das tun lassen. Diese Meinung war relativ weit verbreitet, ehe sich dann doch vielleicht eine Mehrheit durchgesetzt hat, dass man einzugreifen hat. Herr Kleinert wird dazu einiges sagen, denn dazu werde ich ihn nachher fragen. Also gibt es zu viele Interventionen, gibt es zu wenige? Ist die Option, Bürgerkriege ausbluten zu lassen, eine ernsthafte Option oder ist sie obszön? Wer kann überhaupt intervenieren? Der UN-Sicherheitsrat hat keine Flugzeuge. Das heißt, wenn es eine Intervention gibt, muss jemand da sein, der Truppen, Ausrüstung, alles dorthin fliegt. Das haben mit Verlaub nur die Vereinigten Staaten. Sollen also die Vereinigten Staaten, die dazu nur technisch in der Lage sind, immer den Weltpolizisten spielen oder lieber nicht? Denn was immer die Amis tun, ist ja entweder zu viel oder zu wenig. Also wenn sie in Ruanda nicht eingreifen, ist es zu wenig, und wenn sie in Bosnien, im Kosovo eingreifen, ist es vielleicht zu viel, und wenn sie im Irak eingreifen, ist es sowieso zu viel. Ist die Zeit von Missionen des Peacemaking nicht angebrochen? Ist Peacekeeping, wenn es gar keinen Frieden gibt, das hat Hans Blohm so eindrücklich gezeigt, nicht katastrophal gescheitert, eben in Srebrenica, wo man eine Peacekeeping-Truppe völlig unzureichend ausgerüstet hat, ausgerüstet in eine Kriegszone geschickt hat, die eben nicht in der Lage war, das schlimmste Massaker in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu verhindern. Warum ist es so, dass, und das hat Michael Johnson uns deutlich erklärt, dass die Staatengemeinschaft einen nicht so schlechten Job macht, right-of-boom mit den Folgen von Bürgerkriegen sich auseinanderzusetzen, also post-factum. Das internationale Strafgerichtshof ist, glaube ich, wirklich ein großer zivilisatorischer Fortschritt. Michael Johnson hat es deutlich gemacht, nicht nur Frieden, sondern auch Gerechtigkeit. Also man kann die Mörder nicht davonlaufen lassen, man kann die Massenmörder nicht davonlaufen lassen. Und deshalb, die Staatengemeinschaft in der Form des UN-mandatierten Strafgerichtshofs ist ein guter Schritt vorangekommen. Auch die Tribunale, die Strafgerichtstribunale für das ehemalige Jugoslawien, für Ruanda, das Arusha-Tribunal wurde erwähnt, sind Fortschritte, wo die Staatengemeinschaft zeigt, sie kann mit den Folgen von Bürgerkriegen umgehen. Sie ist nicht so hilflos wie bei der Verhinderung von Bürgerkriegen. Wenn die UN, und das hat Hans Blum auch so deutlich gemacht, mit dem Durchwursteln offenbar nicht in der Lage ist, rasch, und das ist immer öfter gefordert, rasch auf Bürgerkriege zu reagieren, wer ist es dann? Die NATO ist gerade dabei, ihre schnelle Eingreiftruppe, die genau zu diesem Zweck eingerichtet wurde, nämlich rasch reagieren zu können, auch auf Bedrohungen der internationalen Sicherheit außerhalb ihrer Bündnisgrenzen. Die NATO ist dabei, diese schnelle Eingreiftruppe wieder abzubauen. Also bleibt wieder niemand anderer übrig als die Amerikaner. Ich entschuldige mich, dass ich gewissermaßen diese einzelnen Mosaiksteinchen einfach in den Raum geworfen oder an die Wand geworfen habe und erlaube mir, meine erste Frage an Hubert Kleiner zu stellen. Gibt es an den, der, wie Herr Seibel gesagt hat, ja zwischen Politik und Politikwissenschaft steht oder zwischen Politik und Wissenschaft steht und mal mit beiden Beinen ganz und gar in der Politik stand, gibt es ein Modell für eine halbwegs geglückte Intervention in einem Bürgerkrieg? Und wenn ja, kann es die völkerrechtswidrige Intervention der NATO im Kosovo-Krieg gewesen sein, die eine Partei mitgetragen hat, der sie angehören? Grob gesprochen, war die Intervention im Kosovo im Nachhinein richtig? Und könnte sie ein Modell sein für eine NATO-geführte Intervention in einem Bürgerkrieg? Herr Kleinert.
Also nach der längeren Vorrede darf ich mir auch eine kleine Vorbemerkung erlauben. Mittlerweile bin ich nur noch für die Wissenschaft zuständig. Also von daher kann man sagen, gab mal eine Zeit, da war ich nur für die Politik zuständig, dann gab es mal eine Zeit, da war ich irgendwie beides und jetzt bin ich für die Politik, jedenfalls für die Parteipolitik nicht mehr zuständig. Also dass da keine Rollenverwechslungen kommen. Aber ich will gerne Ihre Frage beantworten oder zu beantworten versuchen. Wenn man sie so zugespitzt, knapp beantworten will, wie Sie sie gestellt haben, würde ich sagen, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten, aber natürlich gibt es Beispiele für erfolgreiche Missionen. Das sind allerdings Beispiele, die eher im Bereich des Peacekeeping liegen. Also wenn Sie in der Literatur sehen, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber nach allem, was ich weiß, ist beispielsweise der Mazedonien-Einsatz ausgesprochen erfolgreich verlaufen, der präventiv Ende 1992 begonnen wurde mit der erklärten Absicht, ein Überschwappen der Kriegshandlungen von Bosnien auf Mazedonien, das damals ja noch von ganz wenigen Ländern anerkannt war, zu verhindern. Alles, was ich darüber weiß, geht in die Richtung, dass das als erfolgreich, als ein gelungener Einsatz beurteilt wird. Ähnlich positiv wird beurteilt der Einsatz, auch das ein Peacekeeping Einsatz, also nach Kapitel 6 UN-Charta mit Zustimmung der beteiligten Konfliktparteien herbeigeführt. Ähnlich positiv beurteilt wird beispielsweise der Einsatz in Mosambik, auch Anfang der 90er Jahre, nach dem ziemlichen Debakel, das man vorher mit dem ersten Angola-Mandat erlebt hat seitens der Staatengemeinschaft. Also es gibt schon Beispiele für gelungene Einsätze. Nun haben Sie natürlich gleich die Gemeinheit begangen und mir die schwerste Frage überhaupt gestellt, die man in dem Zusammenhang stellen kann, nämlich wie man den Kosovo-Einsatz beurteilt. Der Kosovo-Einsatz 1999 war ganz zweifellos oder hochwahrscheinlich, sagen wir hochwahrscheinlich, nur schwer mit dem Völkerrecht vereinbar oder ist nur schwer mit dem geltenden Völkerrecht in Vereinbarkeit zu bringen. Nun kommt natürlich sofort die nachfolgende Frage, sollte man das alles abhängig machen von Russland und China? Ist mir schon klar, auch Rechtsfragen sind, irgendwann stößt man an die Grenzen des Rechts. Als Politiker ist einem so eine Überlegung natürlich nicht fremd, das ist aber im Völkerrecht eine besonders heikle Sache. Auf der anderen Seite war zweifellos eine Situation gegeben, wo nachdem die serbische Seite sich offensichtlich nicht an das gehalten hat, was sie selber was man ihr Ende 98 sozusagen abgezwungen hatte, nämlich diese ethnische Säuberungspolitik einzustellen, war eine Situation eingetreten, in der reagiert werden musste. Ob in dieser Form, ob mit diesen sogenannten Kollateralschäden, da kann man viele kritische Fragen stellen. Aber dass die Staaten, und ich will gar nicht bestreiten, dass die Art und Weise, wie reagiert worden ist, sicher auch etwas damit zu tun hat, so sehe ich es jedenfalls, dass die Staatengemeinschaft das Gefühl hatte, etwas wieder gut machen zu müssen, was man im Fall Bosnien verabsäumt hatte. Sozusagen die größte Tragödie Europas oder das größte Versagen Europas ist und bleibt für mich, dass man in den 90er Jahren in einer Phase, sagen wir, des Übergangs, in der sozusagen die alten Völkerrechtsinterpretationen auf eine sich verändernde Realität nicht mehr passte. So würde ich die Geschichte des bosnischen Versagens sehen. In dieser Zeit konnte das passieren, was Herr Blom beschrieben hat, und konnte es passieren, dass, Zahl, legen Sie mich nicht genau fest, 200.000, 250.000 etwa Menschen in den blutigen Kriegen bei der Auflösung der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien gestorben sind. Das war zu verhindern. Die Uneinigkeit der westlichen Staatengemeinschaft, der Europäer in erster Linie, die die Verantwortung dafür übernommen hatten, die Unklarheit über die Strategie, die man dann gefahren hat, die Widersprüchlichkeit sogar der Strategie, die Unklarheit des Mandats und die unzureichende Ausstattung derer, die dann dieses Mandat zu übernehmen hatten, alles das haben wir gehört, hat Europa, wie soll man sagen, eine ganz bittere, schreckliche Niederlage bereitet. Das ist das Versagen der europäischen Politik. Und ich habe das immer so gesehen, dass das insoweit Spuren hinterlassen hat, als man dann im Fall Kosovo die Einschätzung regierte, nicht nochmal und jetzt aber auf jeden Fall verhindern, um jeden Preis. Ich habe das damals für vertretbar gehalten, dass das gemacht worden ist, was gemacht worden ist. Um das klar auch zu beantworten, es hat ja damals war ich noch parteipolitisch aktiv, das ist ja sicher ein bekanntes Bild, das kennen Sie alle, Fischer mit dem Farbbeutel, diesen Parteitag, habe ich alles erlebt. Aber ein Musterbeispiel für gelungene Interventionen würde ich das jetzt nun nicht nennen. Dazu ist es völkerrechtlich viel zu heikel, ist die Grundlage völkerrechtlich viel zu heikel gewesen. Wie der Kosovo ausgeht, vermag ich nicht zu sagen. Also was ich feststellen kann, ist, dass der Aufwand, der getrieben wird, enorm ist, auch wenn man ihn vergleicht mit dem Aufwand, der beispielsweise in Afghanistan getrieben wird. Wenn Sie das umrechnen, Bevölkerung und Größe des Gebietes, eingesetztes Geld, eingesetztes Know-how, eingesetzte Truppen, wird nirgends eine solche Anstrengung unternommen wie im Kosovo. Wie das ausgeht, will ich jetzt mal offen lassen. Also ich würde Ihre Frage so beantworten, es gibt schon Beispiele für gelungene Interventionen. Es gibt allerdings auch schreckliche Gegenbeispiele. Nehmen Sie Somalia. Somalia grauenhaft gescheitert. Oder es gibt Beispiele für unterbliebene Intervention, wo das Versagen, Ruanda, gar keine Frage, wurde heute schon angesprochen. Ruanda, wo die Amerikaner nicht wollten, nach dem Scheitern in Somalia, wo man meinte, die Franzosen müssten es machen, die Franzosen wollten aber nicht, die Belgier haben verlangt, die Belgier hätten ihr Kontingent aufgestockt, aber da die Franzosen nicht wollten, kam es nicht dazu. Am Ende haben die Belgier, nachdem ihre Leute umgebracht worden sind, ihre Soldaten abgezogen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und damit war die ganze Mission beendet und die Staatengemeinschaft hat zugesehen. Also, sehr unterschiedlich. Wenn man das im Einzelnen untersuchen will, woran was gelegen hat, wird man zu sehr differenzierten Einschätzungen kommen. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit als Antwort auf die Eingangsfrage. Unter bestimmten Bedingungen können Interventionen erfolgreich sein, unter anderen Bedingungen scheitern sie. Also es kommt sehr darauf an. Es kommt darauf an, ob klar ist, was man will, was die Ziele sind. Es kommt darauf an, ob die entsprechenden Mittel eingesetzt werden. Es kommt darauf an, ob die entsprechenden Kommandostrukturen da sind. Auch da liegt ja eine Quelle für Fehler und für Misserfolge. Und es kommt darauf an, dass die westlichen Gesellschaften das schaffen, was wohl ganz schwer zu schaffen ist, dass es eine ausreichende Akzeptanz in Öffentlichkeiten gibt und dass diese Akzeptanz nicht nur momentan da ist, sondern dass sie auch hält. Und das fällt Demokratien besonders schwer, also sozusagen die Risiken und die Kosten in Kauf zu nehmen, die damit verbunden sind.
Dann komme ich gleich zur nächsten Intervention, die bisher nicht stattgefunden hat und vielleicht deshalb auch nicht stattfinden wird, weil bisher völkerrechtlich alles super sauber zugeht, nämlich Darfur und Sudan. Es ist ja fast schon zum Running Gag geworden, ich sage das extra so zynisch, weil es zynisch ist, was die Staatengemeinschaft tut, vom schlimmsten Völkermord unserer Tage zu reden in Darfur. Und Sie wissen ja, dass eigentlich zum Jahresende die sogenannte Hybridmission aus Truppen der Afrikanischen Union und der UN in Darfur ihre Mission beginnen soll. Dazu wird es nicht kommen, weil es keine Einigkeit im UN-Sicherheitsrat gibt, weil China und Russland blockieren. Und der sudanesische Präsident Bashir erweist sich als Musterschüler von Milosevic, der die Staatengemeinschaft in Form der UN und des Sicherheitsrats an der Nase herumführt. Also, Herr Schumann, Sudan ist kein gutes Bild, es ist ein Katastrophenbild. Nicht nur, dass der Konflikt in Darfur weitergeht, nicht nur, dass er Auswirkungen hat auf die ganze Region, auch das mühsam ausgehandelte Abkommen für den Südsudan scheint sich gegenwärtig wieder in seine Bestandteile, in seine kriegerischen Bestandteile aufzulösen. Wer kann diesen schlimmsten Völkermord, der vor unseren Augen geschieht, beenden helfen?
Ja, vielen Dank. Ich möchte, bevor ich da direkt darauf antworte, noch was zu der Frage sagen, erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Missionen. Natürlich gibt es einige, die waren nicht ganz so schlecht und die haben auch zum Ziel geführt, das ist vollkommen korrekt. Mazedonien war eine sehr kleine, eine sehr gut organisierte Mission mit einem ganz klar artikulierten Auftrag. Mazedonien, die Mission hat geholfen, dass die frühere Republik Mazedonien in einen Krieg reingezogen wird. Wir waren auch, ich glaube, relativ erfolgreich in Namibia. Mosambik gibt es ein paar Fragezeichen. Aber gegenüber diesen paar an einer Hand abzuzählenden erfolgreicheren Missionen stehen viele andere. Kongo. Kongo fing 1960 an, wurde liegen gelassen, unvollendet und hat jetzt wieder angefangen. Somalia fing an, wurde liegen gelassen und jetzt wird überlegt, ob man da nochmal hingeht. Der Generalsekretär hat letzte Woche ein Statement abgegeben, wo er in einem Gespräch mit dem Präsidenten vom Sicherheitsrat gesagt hat, dass es höchstwahrscheinlich nicht möglich ist, in Somalia eine Friedensmission zu organisieren, weil es da zu gefährlich ist, weil da Krieg ist, weil der Krieg eskaliert. Ich sage das deshalb in so einer Klarheit, weil ich glaube, dass Peacekeeping durch die Vereinten Nationen im Moment in einer sehr, sehr schwierigen Phase angekommen ist. Wir sind eigentlich an einem Punkt angekommen, wo die Politik die Frage stellen muss, ist das eigentlich der richtige Weg, um, was wir generell heute als Bürgerkrieg beschrieben haben, überhaupt angehen zu können? Ich habe meine großen Zweifel. Wenn man sich die Peacekeeping Operations anguckt, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, muss man wirklich drei Phasen unterscheiden. Die Operationen Ende des Zweiten Weltkrieges bis zu Ende des Kalten Krieges, dann bis zum 11. September, nicht 1973, sondern 2001 und danach. Wir haben das neue Element Krieg gegen Terror, der eigentlich im Moment bestimmt, in welche Richtung die internationale Gemeinschaft die Prioritäten setzt, wenn es darum geht, Frieden irgendwo zu schaffen. Noch eine kurze Bemerkung, zu der Frage, das größte Versagen der Europäer. Das Versagen in Bosnien war da. Das ist nicht abzuleugnen. In meiner Analyse ist eigentlich das größte Versagen der europäischen Länder die Aufgabe von Afrika. Wenn ich vergleiche, welche Mittel, welche politische Prioritäten, welchen Einsatz wir hatten in Kosovo, ich habe 5 Jahre im Kosovo gearbeitet, und wie eine Operation im Kongo, Mosambik, Angola, Liberia, Sudan aufgezogen wird, sprechen einige Kollegen, meiner früheren Kollegen, vor allem Kollegen aus Afrika, von einer Apartheid im Peacekeeping. So, jetzt möchte ich zu Ihrer Frage kommen, Sudan. Ich habe mir einige Notizen gemacht von dem Account von Herrn Blom. Ich hoffe nicht, dass wir in einem Jahr hier wieder sitzen und genau die gleichen Punkte uns anhören, nur dann nicht Srebrenica, Bosnien, sondern Sudan, Darfur. Der Darfur-Konflikt ist seit 2002, 2003 sehr aktiv. Mit dem Angriff der SLM gegen den Flughafen in El Fasher im April 2003 brach ein bewaffneter Konflikt aus, der eigentlich 1987 angefangen hat und sich während den Jahren massiv verschärft hat. Total unbemerkt. Seit 2004 versucht der Sicherheitsrat zu einem Entschluss zu kommen, was er eigentlich mit Darfur macht. Wir haben eine totale Fehleinschätzung der gesamten Situation im Sudan. Der Sicherheitsrat hat Ende 2004 und Führungskräfte in den Vereinten Nationen in New York die Meinung vertreten, das war im September 2004, dass zu Weihnachten 2004 Darfur befriedigt ist. Eine totale Fehleinschätzung der Ursprünge des Konflikts, eine totale Fehleinschätzung der Politik von Omar Bashir und seiner Partei plus anderen Spielern, die man nicht außer Acht lassen soll, Hassan Turabi, andere. Eine totale Fehleinschätzung. Man hat aber einen Deal gemacht. Der Sicherheitsrat, die internationale Gemeinschaft hat sich auf einen Deal eingelassen mit Omar Bashir, um zu einem Friedensschluss Nord-Süd zu kommen, zwischen der Nationalen Kongresspartei und der SPLM. Die verhandelten seit ungefähr Januar 2000 in Kenia. Hat man Bashirs Regime ganz klar zu erkennen gegeben, wenn ihr das Friedensabkommen mit Nord-Süd unterschreibt, dann könnt ihr in Darfur eigentlich so ein bisschen weitermachen, was ihr wollt. Wir haben im Moment die umgekehrte Situation, dass der Sicherheitsrat bei seinem Besuch im Juni diesen Jahres in Khartoum in Gesprächen mit Omar Bashir, mit führenden politischen Kräften, auch mit der Opposition, mit keinem einzigen Wort den Friedensvertrag Nord-Süd angesprochen hat, sondern nur über Darfur gesprochen hat, the hybrid mission was the priority. Das heißt, der Deal wurde erneuert, aber umgekehrt. Wenn ihr die hybrid mission genehmigt, dann könnt ihr da im Süden schon ein paar Abstriche machen von dem Friedensabkommen. Ich war selbst im Südsudan, ich war erst in Khartoum stationiert, 2 Jahre, dann fast ein Jahr in Juba, habe sehr eng mit der Politik da zusammengearbeitet, habe versucht, die Aufmerksamkeit von New York, Generalsekretär der Führung von DPKO und vom Sicherheitsrat auf dieses Problem zu lenken. Das Interesse ist eigentlich nicht da. Das heißt, wir haben ein Problem, dass der Sicherheitsrat sich eigentlich mit Darfur nicht beschäftigen will, er sich eigentlich auch nicht mit dem Südsudan beschäftigen will. Wir haben eine Peacekeeping Bureaucracy in New York, die sich zunehmend verfremdet und Operationen aufzieht, die haarscharf am Mandat vorbeigehen. The muddling through Effekt, der beschrieben wurde, wird wiederholt. Wir haben Missionen, die sehr, sehr groß sind. 10.000 Soldaten, 2.500 Zivilisten, $1 Milliarde pro Jahr. Wir mussten jeden Tag $3 Millionen ausgeben. Wir wussten eigentlich gar nicht, wofür. Peacekeeping is generally overfunded. Man kann mit weniger Ressourcen wesentlich mehr machen. Die momentane Diskussion arbeitet unter der Annahme, wir haben ein Sicherheitsproblem. Wir haben kein Sicherheitsproblem in Darfur, wir haben ein politisches Problem. Wir haben eine harte Auseinandersetzung zwischen verschiedenen politischen Kräften in Sudan. Es geht im Prinzip um die Frage Regime Change. Über die Nationale Kongresspartei weiterhin am Ruder bleiben, seit dem Militärputsch 1989. Bleiben sie an der Macht oder gibt es einen Regime Change? Die internationale Gemeinschaft unter der Führung der Vereinigten Staaten und China in diesem Fall haben eigentlich die Entscheidung getroffen, no regime change, different reasons. Die Amerikaner arbeiten sehr eng mit dem Regime in Khartoum, war against terror. Die Chinesen arbeiten sehr eng mit dem Regime oil. Und zwischen diesen zwei Dynamiken wird man die Zivilbevölkerung in Darfur eigentlich wieder den Preis bezahlen lassen. Ich habe kein Rezept, wie man das aussortieren kann. Ich habe viele Gespräche geführt mit sudanesischen Politikern, auch von der extremen Seite der Islamisten, Hassan Turabi. Die gehen davon aus, dass man das Darfur-Problem innerhalb von einem halben Tag politisch lösen kann. Die politische Lösung liegt im Lande selbst und nicht in einer riesengroßen, sehr konfus konzipierten, sicherheitsorientierten Missionen mit 25.000 Soldaten, die eigentlich immer noch nicht genau wissen, was sie da machen sollen. Außer einem Punkt. Die Regierung in Khartoum, und dann bin ich fertig, hat es also geschafft, in einer Verhandlungsmarathon, der ging ungefähr vom Oktober letzten Jahres bis jetzt, die Mission, die Hybrid Mission, dahin zu steuern, dass sie sich darauf beschränken werden oder darauf spezialisieren, heißt es in dem Assessment Report, die Lager zu schützen. Das heißt, wir kommen zurück zu Srebrenica. Die Hybrid Mission mit Vereinten Nationen und Afrikanischer Union hat akzeptiert, in der ersten Phase die Lager zu schützen. Das heißt, wir haben ungefähr 2 Millionen Leute in Lagern. Davon sind sehr viele Jugendliche. Wir schätzen, dass wir ungefähr 400.000 junge Männer haben, die 2004, als die Lager aufgemacht wurden, waren die 12 Jahre alt, 11, 12 Jahre alt. Die sind jetzt 16, 17. Da gibt es Trainingsprogramme, da gibt es Organisationsprogramme, da gibt es alle möglichen anderen Programme. Das heißt, da ist ein Gewaltpotenzial in the making, mit dem sich diese Mission auseinandersetzen muss, wenn sie den Auftrag akzeptieren, diese jungen Männer daran zu hindern, die Lager zu verlassen.
Besonders tragisch ist der Umstand, dass die Staatengemeinschaft so katastrophal versagt hat in Ruanda und so katastrophal versagt in Sudan, weil es mit sehr geringem technischem Aufwand möglich wäre, dort keine friedensbewahrende Operation durchzuführen, sondern eine friedensschaffende. Es bräuchte gerade ein gescheit ausgerüstetes Bataillon, hätte es gebraucht in Ruanda und bräuchte es heute vielleicht im Sudan, um dem Morden ein Ende zu schaffen. Aber es gibt nach wie vor den Sicherheitsrat in dieser Zusammensetzung, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wie es ihn gibt. Und es gibt nach wie vor das sakrosankte Prinzip des Nationalstaates. Es ist immer ein großer Schritt, die Souveränität eines Nationalstaates zu durchbrechen. Was vor allem in Afrika wieder sehr zynisch ist, weil man dort mit dem Begriff des Nationalstaates überhaupt nichts versteht. Alle afrikanischen Nationalstaaten sind Kunstkonstrukte, eigentlich auch noch Erbe des Kolonialismus. Herr Dase, wenn das so ist, dass die Staatengemeinschaft in ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht in der Lage ist, das Konzept des Nationalstaats zurückzustellen, wenn es darum geht, wenn universale Rechte verletzt werden, wenn die UN-Charta verletzt wird, was kann die Staatengemeinschaft dann tun? Und gibt es aber nach Ihrer Einschätzung mehr als nur einen Hinweis darauf, dass das sakrosankte Prinzip des Nationalstaats allmählich aufgeweicht ist? Es gibt ja im Bericht des UN-Generalsekretärs an die Vollversammlung 2006, war das glaube ich, schon den Gedanken, dass der Nationalstaat eben nicht heilig ist, sondern dass der Nationalstaat und das Souveränitätsprinzip gebrochen werden muss, wenn gegen die UN-Charta verstoßen wird. Ist diese Bewegung nur ein kleiner Schimmer oder ist es eine Tendenz, die sich abzeichnet? Und übrigens, meine Herren auf dem Podium, reden Sie auch, wenn Sie nicht gefragt sind. Ich tue es ja auch dauernd.
Oh ja, gleich. Danke für die Frage. Aber bevor ich antworte, möchte ich doch auch einen Disclaimer loswerden. Denn natürlich ist dieses Panel sehr viel politischer als die anderen, die wir bisher hatten bei dieser Veranstaltung. Auf der anderen Seite sitze ich hier als Politikwissenschaftler und ich will auch sagen, oder ich habe mir überlegt, was der Beitrag eines Politikwissenschaftlers hier sein kann. Und die Politikwissenschaft versucht natürlich zunächst einmal zu beschreiben und zu erklären. Dann darüber hinaus vielleicht so etwas wie Vorhersagen zu machen und Beratung zu betreiben. Und nicht zuletzt drittens vielleicht Beurteilung abzugeben. Und ich glaube, diese drei Dinge sind sehr unterschiedliche Dinge und sollten feinsäuberlich auseinandergehalten werden. Das erste betrifft, um es auf die Bürgerkriegsforschung anzuwenden, ja, die Entwicklung einer empirisch-analytischen Theorie von Bürgerkriegen und von so etwas wie Interventionen. Also die Frage, unter welchen Bedingungen entstehen Bürgerkriege, welche Dynamiken gibt es, welche Erfolgsaussichten haben bestimmte Arten von Interventionen. Solche Frage, warum scheitern die USA, warum müssen sie scheitern im Irak und so weiter. Das ist die eine Art der Fragestellung. Die andere ist eher policy-orientiert, also Fragen, wie effektive und effiziente Möglichkeiten bestehen, Bürgerkriege zu befrieden, zu intervenieren, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und für Versöhnung zu sorgen. Das ist schon eine andere Fragestellung und ich glaube, das sollte man auseinanderhalten, weil es hier um andere Fragen geht, die viel stärker in die praktische Politik hineingreifen und auch die Bedingungen tatsächlicher praktischer Politik angehen. Und schließlich drittens ist, glaube ich, auch die Beurteilung von Interventionen und Interventionsmöglichkeiten von Bürgerkriegen eine wichtige Frage. Eine Frage übrigens, der sich die Politikwissenschaft über lange Jahre verschlossen hat. Also während des Kalten Kriegs gab es praktisch keine Beschäftigung mit normativer Theorie internationaler Politik. Das ist erst etwas, was jetzt aufbricht und ich glaube auch sehr zu Recht. Denn wir können uns nicht mehr einfach nur zurückziehen und sagen, wir betreiben wertfreie Wissenschaft, sondern immer drängender und dringender werden die Fragen, unter welchen Bedingungen sind Interventionen gerechtfertigt. Aber auch das erfordert ein ein sehr genaues Nachdenken, eine Auseinandersetzung mit normativen Theorien und Grundpositionen, ethischen Positionen. Und ich glaube, so ein Satz wie von Michael Johnson, we owe them peace and justice, ist nicht genug. Da muss man, glaube ich, schon sehr viel genauer argumentieren, wer wem an welcher Stelle Peace and Justice schuldet. Dafür gibt es Ansätze, dafür gibt es Theorien, die man sozusagen in Anschlag bringen kann. Und das ist eigentlich auch die Überleitung jetzt zu Ihrer konkreten Frage, der Frage nach der Souveränität und der Entwicklung von Souveränität über Zeit. Natürlich haben wir es hier mit konkurrierenden Normen zu tun. Und wir können nicht einfach so tun, als gäbe es absolute Normen in den internationalen Beziehungen. Die Normen haben eine unterschiedliche Wertigkeit, sicher. Sie haben eine unterschiedliche Geschichte. Und die Souveränität ist da eine ganz entscheidende. Und jetzt kommen die Begriffe ins Spiel, die wichtig sind, wiederum zu differenzieren. Es war von Peacekeeping hier die Rede, es war von Interventionen die Rede und es war vom Krieg gegen den Terrorismus die Rede. Und es wurde mehr oder weniger so getan, als wäre das alles sehr ähnlich oder das Gleiche. Das sind hoch unterschiedliche Dinge. Und wir sollten das sehr genau auseinanderhalten. Beim Peacekeeping gab es in den 90er Jahren in der Tat so ein Verschwimmen der Begrifflichkeiten, in dem stärker so eine Verbindung von Peacekeeping und Peace Enforcement nach Artikel 7 hineingezogen wurde in das klassische Peacekeeping. Aber das ist wieder ein Stück weit zurückgenommen worden. Also sollte man doch vielleicht, wenn man den Begriff Peacekeeping verwendet, stärker darauf achten, ihn wirklich nur zu verwenden, wenn die Bereitschaft des jeweiligen Staates eingeholt worden ist, tatsächlich Peacekeeper-Blaumhelme zu stationieren oder andere Friedenstruppen. Intervention dagegen wird gelegentlich auch für Peacekeeping verwendet, aber es macht eigentlich nur Sinn und interessant für diese ganze Frage der humanitären Intervention ist eigentlich nur der Fall oder vor allem der Fall, wenn man so sagen, wo es kein Mandat des Sicherheitsrates gibt, nicht wahr? Die man dann also wieder, wo man dann Peacekeeping und Intervention sehr deutlich auseinanderhalten muss. Und der Krieg gegen den Terrorismus ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, sozusagen ein im Wesentlichen unilateral geführter, globaler, ja, wie soll man sagen, es ist eigentlich gar kein Krieg, aber die Bereitschaft, massiv militärisch zu intervenieren, die nach ganz anderen Mechanismen abläuft und auch ja ganz anders gerechtfertigt wird. Auch hier können wir vielleicht später noch ein bisschen auf die Frage Iran eingehen. Ich meine, das ist ein besonders heikler Fall, der nicht so abwegig und nicht so abseitig ist, wie es jetzt klingt. Denn wenn man einmal anfängt mit der Argumentation für humanitäre Intervention, für Intervention für Demokratie, dann liegt auch sozusagen eine Intervention zur Verhinderung von Proliferation nicht so weit. Was jetzt das Souveränitätsprinzip angeht, muss man sicher festhalten, das ist nach wie vor das strukturbildende und sozusagen grundlegende Prinzip der internationalen Beziehung ist, auf dem das, was wir, ich sage mal, noch an Ordnung haben, international gründet. Und so ist das Verständnis, ich glaube, aller oder der allermeisten Staaten. Dass jetzt für bestimmte Probleme in Anschlag gebracht wird, dass natürlich nicht unter allen Bedingungen Souveränität das allerhöchste Ziel und die höchste Norm ist, ist selbstverständlich. Das war es früher auch nicht. Es gibt eine Auflösung der Souveränitätsnorm im Hinblick auf die Frage der Menschenrechte. Das ist auch unstrittig. Aber man muss, glaube ich, hier vorsichtig sein, eine generelle Norm zur humanitären Intervention oder der humanitären Intervention anzunehmen und zu sagen, Souveränität gibt es nicht mehr oder ist sozusagen wesentlich geschwächt. Es gibt Bedingungen, unter denen humanitäre Interventionen also auch völkerrechtlich legitimiert sind. Und Sie kennen diesen berühmten Ausspruch von Judge Goldstone, der sagte, Kosovo-Intervention war nicht legal, aber legitim. Ja, also hier das Ausspielen politischer Legitimität gegen Legalität, das ist auch ein neuer Topos in dieser ganzen Debatte. Das heißt aber nicht, dass Legalität und damit Souveränität schon am Ende ist. Im Gegenteil, ich glaube, das ist ein andauernder Prozess von Normkonkurrenz in der internationalen Politik, die eigentlich nur durch Praxis, durch permanentes Wiederausprobieren und Implementieren von Politik verändert wird. Es gibt sicher und es hat bisher auch keinen Vertrag gegeben, der hier sozusagen die Durchlässigkeit von der Souveränität festlegen würde. Das wird es sicher auch nicht geben. Aber es gibt eben auch keine standardisierte oder wie soll ich sagen, eine regelmäßige Implementierung von humanitären Interventionen, dass man von einem neuen Gewohnheitsrecht sprechen könnte. Das gibt es überhaupt nicht. Also wir können feststellen, eine gewisse Schwächung der Souveränitätsnorm, ohne dass eine neue Norm der humanitären Intervention entstanden ist.
So viel. Und das in einer weltgeschichtlichen Umgebung, weltpolitischen Umgebung, wo die Wahrscheinlichkeit von bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zunimmt und auch der Kampf gegen den Terrorismus ja ganz intensiv in Berührung gerät mit bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Übrigens darf man nicht vergessen, dass auch Darfur natürlich ein Bürgerkrieg ist, ein innermuslimischer Bürgerkrieg, der, soweit ich das überschaue, in der muslimischen Welt fast niemanden kratzt. Es sind muslimische Janjaweed-Milizen, die schwarze Muslime vertreiben. Klammer zu. Herr Kleinert.
Ja, ich wollte gerne Herrn Dase zustimmen, Herrn Schumann etwas widersprechen und vor allem Ihnen widersprechen mit dem Hinweis auf den Nationalstaat. Ich möchte Herrn Dase ausdrücklich zustimmen. Wir kommen, glaube ich, nur weiter, wenn man sich erstmal um eine präzisere Analyse dessen bemüht, wo wir eigentlich stehen. Und ich will das mal ganz mit ein paar wenigen Worten verkürzt versuchen. Was ist denn der Unterschied der 90er Jahre zu den 80er Jahren? Da würde ich einfach mal sagen, was hat sich wirklich verändert? Da würde ich einfach mal sagen, typisch für die Beurteilung von Bürgerkriegen im Kalten Krieg, wenn es denn Bürgerkriege überhaupt, wenn man von Bürgerkriegen überhaupt sprechen will, war doch, dass sie sich mit Stellvertreterkriegen vermischt haben. Und dass unsere Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung im Ostblock, die war, dass es überwiegend Stellvertreterkriege seien. Ob sie es immer waren, lasse ich mal dahingestellt sein. So, das hat sich verschoben. Gleichzeitig hat sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts das, was wir Staatlichkeit nennen, selber sichtbar verändert, und zwar überall. Wir haben eine gewachsene Rolle supranationaler Strukturen einerseits und wir haben wachsende Entstaatlichungsprozesse. Es gibt ja immer mehr Staaten oder Gebilde, die sich Staaten nennen. Schauen Sie sich mal an, die UNO hat 190 Mitglieder, das sind fast viermal so viel wie in der Gründungsphase. Da verändert sich ja etwas Grundlegendes. Und in diesem Kontext verschiebt sich auch die Interpretation von Völkerrecht und in diesem Kontext sind auch staatliche Akteure unter Umständen bereit, in ihren Interessensabwägungen etwas andere Schwerpunktsetzungen zu machen, als das bis 1988, 89 möglich war. Und vor diesem Hintergrund kommt es aus meiner Sicht zu zwei neuen Entwicklungen. Das eine ist eine gewisse stärkere moralische Akzentsetzung. Mehr würde ich dahinter nicht nennen, dann nicht sehen. Eine wertgestützte Außenpolitik gewinnt gegenüber der klassischen Vorstellung einer ausschließlich interessengestützten Außenpolitik eine etwas größere Bedeutung. Das kann man sehr deutlich daran, ich nenne Ihnen ein Beispiel, ich sage mal, wenn 1988 Slowenien und Kroatien sich hätten abspalten wollen von der Bundesrepublik Jugoslawien, hätte Herr Genscher wahrscheinlich gesagt, die jugoslawische Bundesarmee ist im Recht, wenn sie die Sezessionsbewegung niederschießt. Ich mache es mal so zugespitzt. Ein Jahr nach der deutschen Einheit war das nicht möglich. So, da können Sie sehr, die wussten zwar dann nicht, wie sie sich nun eigentlich verhalten sollen und waren sich auch völlig uneins in Europa, wie wir wissen. Aber es war für deutsche Politik nicht mehr möglich zu sagen, wir haben ein Interesse daran, dass diese Bundesrepublik Jugoslawien stabil bleibt und deshalb ist zwar nicht schön, was die machen, vielleicht protestieren wir auch, aber im Grunde genommen haben die das Recht, so wie die Russen das Recht angeblich hatten, sich sozusagen gegen die tschetschenische Abspaltungsgefahr zu wehren. Das ist ja die offizielle Politik des Westens gewesen und geblieben. Also, es gibt eine gewisse Akzentverschiebung. Eine gewisse Akzentverschiebung und eine stärkere Infragestellung sozusagen dieser Unbegrenztheit von Souveränität. Das gibt es. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. So, das ist das eine. Und das zweite ist, da haben Sie völlig recht, das muss man natürlich sehen, wir haben den 11. September erlebt und wir haben auch wieder da eine ganz klassische Interessensdefinition. Die Westmächte, die Großmächte fühlen sich bedroht. Und Afghanistan ist in erster Linie eine Folge einer solchen Interessensdefinition. Ganz klar. Gefahr für den Weltfrieden, Gefahr für den Weltfrieden, Definition des Westens. Diese beiden Entwicklungen sind neu. So, und jetzt komme ich dann noch zu Ihnen. Mehr als eine Akzentverschiebung, aber die ist schon bemerkenswert, die es erlaubt, moralische Gesichtspunkte, wertbezogene Gesichtspunkte stärker in die Politik einzuführen, kann es meines Erachtens auch nicht geben. Denn woraus besteht die Weltgemeinschaft? Aus staatlichen Akteuren. Wer kann Militär legitim einsetzen, in welcher Form auch immer? Staatliche Akteure. Also wir können ja gar nicht interessiert sein daran, sozusagen die Legitimation einzelstaatlicher Akteure übermäßig zu schwächen. Wir können sagen, diese Legitimation ist nicht unbegrenzt. Und das ist die Veränderung. Das ist auch eine Veränderung, die in einem Teil der Öffentlichkeiten westlicher Länder wahrgenommen wird. Wobei, da bin ich mir nicht so sicher, wie tief das wirklich durch ist. Wie tief das durch ist, es ist immer eine große Schwäche von Demokratien gewesen, dass sie, gerade weil sie so offen sind, immer dazu neigen, nach dem Prinzip zu agieren, das Hemd ist mir näher als die Hose. Insofern, das sind die Akzentverschiebungen, das sind aber nicht unbeachtliche Akzentverschiebungen und deswegen, das ist mein letzter Satz, Herr Schumann, würde ich diesen Pessimismus so nicht nachvollziehen wollen, den Sie hier so, dieser grundsätzliche Zweifel daran, natürlich gibt es viele, nicht wenige Beispiele des Fehlschlags, aber die muss man dann schon sich im Einzelnen angucken. Ich würde dann jetzt nicht vorschnell den Schluss daraus ziehen, das hat doch alles keinen Zweck. Was ist denn die Konsequenz? Auf der anderen Seite kritisieren Sie die Europäer, dass sie Afrika aufgegeben haben. Was ist denn die Konsequenz? Sollen wir es laufen lassen? Dann sind wir wieder beim Ausbluten des Balkans. Diese Diskussion hatten wir in den frühen 90er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Also das kann es nicht sein. So pessimistisch würde ich es im Übrigen auch nicht sehen, Herr Schumann.
Bevor ich Ihnen das Wort gebe, Herr Schumann, an Herrn Blum die Frage, soll ich sie Deutsch stellen oder Englisch?
But I hope I can speak in English,
ja.
But you can have Deutsch sprechen.
Ist das Durchwursteln, das Sie sehr eindrücklich geschildert haben, ist ein Ende des Durchwurstelns in Sicht, nach Ihrer Einschätzung, auf dem Weg dazu eine... Is an end of the muddling through in sight?
No, not at all. Not at all. And maybe I should add to what I said in my speech that muddling through is not by definition bad. That's it can be a way of very practical and sensible reacting on actual developments and can now and then give a good solution. It's not a good solution for everything. There's no guarantee. But there is also a danger in a too much value-oriented way of making politics. For instance, the Dutch government was driven, at the moment they took this decision, were driven by very, very value-oriented ideas. In fact, we characterized, they also wanted to play with the big boys, so to say, so we characterized the politics of the Dutch cabinet at the time as a combination of compassion and ambition. And the point was that in that process, their intentions were clearly very evaluated and very good, so to say, but they forget that they gave an open invitation to the international community to send the troops to the more place where in the most terrible conditions afterwards. You can see that better afterwards than at the time. But nevertheless, this is more or less a classical example of Max Weber's Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik. Utopian ideas can end in disaster. There is maybe even a tendency to do that, that will happen. Because you forget everything in what is between you and utopia, and or it all ends in a disaster, or you have totalitarian ideas and you want to get rid of everything in spite of the consequences that is between you and utopia. So that's it, there is no, I think, general way out. And jumping forward is also dangerous. I agree in a way with Peter Schumann that the time may have been there, that it should be done in a completely different way. But before you know how, we should be careful. I have only a very few examples of successful interventions. I think Cambodia, not mentioned here yet, is in a way a successful intervention. The irony is that in Cambodia, Dutch troops were involved, and from the diplomatic United Nations side, Mr. Akashi, who was in Bosnia, involved as well. It was, at that time, in Cambodia, a perfect combination. And that had to do with the fact that the intervention took place in a rather late stage of the whole process. And that then I come back to what I think that are certain general tendencies without it is a rule, that is that the most intervention took place on the most bad moment you can think of. The best solution probably is to intervene in a very early stage when analysts have give you a good idea of what is going on and how maybe you could do something on a low level of intervention and preventing more or less. But that there are almost no examples of that. It's more impractical, impossible in the practical practice of politics. The other examples are mostly late stage interventions when the warring parties are more or less at their end. Then when there is a certain will to accept this kind of intervention, to accept a certain help to come to a better situation. The most interventions took place at the moment that the international public opinion, because of the slaughter that is going on, asked for something, and then there is a bad analysis and there is a bad kind of intervention, and that mostly is only used by the warring parties to try to better their situation instead of working together to a solution. So that's one aspect. There, of course, it's all context bound, more or less. It's very interesting. You mentioned very shortly the Islam. It's interesting that in the early 90s, in the Bosnian conflict, Islam was not seen as a threat, not at all. There was no thinking about war on terrorism or whatsoever. Only a very few persons objected to, there was Iranian intervention, some influence anyway. But in fact, the Bosnian Muslims were the favorites of public opinion at the time. That would never happen now, and that's indeed a big change. 9/11 is from that, also for the whole international system. And that means that thinking about what you should do has to adapt to that situation. It's not enough. I think it's important, as an historian, I think it's important to look to history, to historical cases, to analyze them, to understand what was going on and why it was going on the way it did. But there is a big danger that finding one good example, thinking that that's the way to do it next time. History should be used to sharpen your mind to analyze better the actual situation, I think, and that is so muddling through on a high level could be maybe the solution.
But usually it's too late, and you mentioned when intervention comes late, it's most people are killed already.
Yeah, well,
and you mentioned Islam.
Okay, that I agree. That's what I also want to say. There is no, even if the Kosovo problem now would be solved by intervention in an adequate way, I would never say that the international intervention in Bosnia as, or in the former Yugoslavia as a whole is a success. It cannot be a success anymore, and that's for most situations. You're right, and that is the big problem about late intervention too.
Of course.
Notwendigkeit, Erfolg zu deklarieren, um die Milliarden Dollars zu rechtfertigen, die da ausgegeben werden. Die Bundesrepublik ist immerhin der drittgrößte Beitragszahler für Peacekeeping Operations und das sind mittlerweile ziemliche Beträge. Also es ist kein Pessimismus, sondern es ist einfach eine Analyse, wo ich gewisse Asymmetrien sehe. Das ist heute ein paar Mal angesprochen worden. Nochmal zurückzukommen, Peacemaking nach dem Zweiten Weltkrieg, Kalter Krieg, total unterschiedliche Fragestellungen. Danach eigentlich die Möglichkeit, vor allem von Ländern in der Dritten Welt, vor allem in Afrika, nach diesem Kalten Kriegsprozess zu versuchen, sich selbst zu definieren. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt sehen. Da ist eine unheimliche Zeitverzögerung da gewesen und wir sehen jetzt ein Aufbrechen von Gesellschaften in viele verschiedene Richtungen, aber eben unterminiert von mal generell Bürgerkrieg, ich bin sehr vorsichtig den Begriff Bürgerkrieg zu benutzen, vor allem in dem afrikanischen Kontext, wo eben diese Staaten eigentlich erst im Entstehen sind, wo wir aber sehen, dass aus der Dekolonisierungsphase eine ganze Menge Probleme übrig geblieben sind, die jetzt in solche Instabilitäten reinkommen, zusätzlich verschärft, einmal durch die Ressourcenfrage, dass eben die aufstrebenden Ökonomien in China und Indien vor allem einen riesigen Rohstoffbedarf haben und auf der anderen Seite eben dieses gesamte Syndrom des War Against Terror da ist und die Debatte unheimlich stark bestimmt. Ich schließe aus diesen Asymmetrien, dass man eigentlich von Seiten der Wissenschaft sich stärker engagieren muss, um eben diese Fragen präziser zu formulieren, genauer zu untersuchen, um eben zu einem Schluss zu kommen. Ist denn das System der internationalen Peacemaking and Peacekeeping Machinery eigentlich noch angebracht? Es wurde für einen ganz anderen Zweck geschaffen, nicht für die sogenannten neuen Kriege. Und da sehen wir eben die Probleme mit traumatisierten Bevölkerungen, mit Zivilbevölkerung als das Ziel des Krieges, die Vernichtung von Zivilgesellschaft als Ziel des Krieges und die anderen Geschichten, die heute eigentlich sehr, sehr gut dargestellt worden sind. Das ist eigentlich mein Punkt, das ist mein Kontext. Noch ganz kurz auch was nochmal wiederholt wurde in der Srebrenica-Analyse. Das reaktive Element von Friedenseinsätzen ist eigentlich das Problematische. Die einzige Ausnahme, die wir tatsächlich haben, soweit ich das sehen kann, ist Mazedonien. Da wurde präventiv eingegriffen. Das war auch in Europa. Ich betone das immer wieder. Wir sehen qualitativ unterschiedliche Art der Intervention, der Operation außerhalb von Afrika, obwohl wir in Afrika die größten Probleme haben und da noch eine ganze Menge auf uns zukommen werden.
Ob es also mehr Anlass zu Optimismus oder Pessimismus gibt, Fragen, Anmerkungen? Bitte, hier habe ich die erste Wortmeldung gesehen. Wenn Sie mögen, stellen Sie sich kurz vor.
Ich versuche, mit etwas ein bisschen für europäischen Ethnozentrismus zu sagen. Das Problem ist, erstmal Europäer machen Gedanken, die Konflikte in der Welt zu hindern, humanitär zu handeln. Wenn man die Geschichte betrachtet, ich komme nicht aus Europa, ich bin jetzt deutscher Staatsbürger, aber zwei Weltkriege, sie haben verursacht. Dann gibt es stellvertretende Kriege der zwei Weltkriege, aber zufälligerweise, man sieht keinen bewaffneten Konflikt innerhalb Europa, weder nationale, noch Bürgerkriege. Zweitens habe ich nicht verstanden, Wie kann man definieren Bürgerkriege? Was ist Bürgerkriege eigentlich? Der Konflikt zwischen Kurden und Türken, ein Bürgerkrieg. Der Konflikt zwischen Palästinenser und Israeli ist Bürgerkrieg. Die Konflikte in Afrika ist ein Bürgerkrieg. Ich möchte gerne wissen, wie kann man als Bürgerkriege definieren? Zweitens, seit 100 Jahren gibt es einen Genozid an Armeniern ausgeübt. Die Europäer haben bis jetzt keine Wort nie erwähnt, dieser Genozid, haben zugeschaut, bis die Konflikte eskaliert. Während die Konflikte angefangen hat, unternehmen sie nicht etwas. Warum, wenn die Konflikte eskalieren, versuchen sie, gewisse Lösungen vorzuschlagen? Dann, wir möchten glauben, dass sie glaubwürdig sind, in Wirklichkeit für eine friedliche Welt einen Beitrag zu leisten. Aber diese Glaubwürdigkeit immer bleibt als eine Frage.
Und jetzt haben Sie noch das Privileg, die Frage an einen der Panel-Teilnehmer.
Wie bitte?
Direkt, wen direkt wünschen Sie
diese Frage
sich als
an alle zugleich. Ich möchte auch ehrlich sagen, das ist ein bisschen schon an derjenigen, der grüner Politik auch sehr viel beigetragen hat, Außenpolitik. Ja.
Also eine Definition, die stichhaltig ist, der Bürgerkriege, wenn wir wohl nicht mehr hinkriegen, aber meine Herren.
Ja, ich würde das mal versuchen. Also nicht eine Definition. Ich glaube, dazu muss ich noch etwas länger in Konstanz bleiben und die Bibliothek öfters konsultieren. Wir vermeiden eigentlich in der gesamten Peacekeeping-Diskussion eine klare Definition, weil es einfach so unklar und so schwierig ist. Wir machen aber einen prinzipiellen Unterschied zwischen Armed Rebellion und, also der Begriff Bürgerkrieg ist eben schwierig zu definieren in einer staatlich nicht klar vorhandenen Situation. Das ist eigentlich das Dilemma dabei. Als Vereinte Nationen ist ein intergovernmental Prozess, das heißt, die Mitglieder sind eben Regierungen und steuern die Prioritäten der Organisation. Deswegen ist das da so schwierig mit dem Bürgerkriegsbegriff. Also wir sprechen im Wesentlichen von Armed Rebellion, wir sprechen von Abtrennungskriegen, wir sprechen von Milizen, wir sprechen von Warlords. Das sind alles ganz unterschiedliche Kategorien. Es ist ein Defizit. Es muss aufgearbeitet werden. Wir brauchen mehr Klarheit in der Begrifflichkeit. Zu Armenien kann ich wenig sagen, aber nur prinzipiell. Es gibt eine ganze Menge Konflikte, eine ganze Menge Massaker, eine ganze Menge militärische Interventionen, um Regierungen zu stürzen, zu denen die UNO nie was gesagt hat. Das liegt schlicht und einfach daran, wie die Prioritäten und die Agenda vom Sicherheitsrat definiert wird. Ich nehme mir das Beispiel, 11. September 1973, wissen Sie, was da war? Da hat die UNO auch nicht eingegriffen. Da haben die Amerikaner eine demokratisch gewählte Regierung in Chile zerbombt. Es gibt eine ganze Menge andere Beispiele. Deswegen habe ich immer Probleme, wenn also 11. September erwähnt wird, muss ich wissen. Reden wir über 73 oder über 2001, aber das nur so am Rande. Also das heißt, wir haben eine ganze Menge Konflikte, eine ganze Menge militärische Interventionen, auch in souveräne Staaten, wo der Sicherheitsrat nicht berufen wird, wo er nicht eintritt, wo man ihm eigentlich auch untersagt, irgendwie eine Stellung dazu zu nehmen. Aber wie gesagt, zu Armenien, weiß ich zu wenig, da bin ich etwas außerhalb. Vielleicht ist jemand von den Kollegen hier bereit, was zu Armenien zu sagen. Ja,
Hans Blom.
Yes, well, I mostly agreed, but maybe I should add that I'm not sure that the fight about a definition is a very important one. That is for many reasons, and the main reason is maybe that a conflict can change of character during its course. The Bosnian conflict is of the Yugoslavian conflict is a very interesting and good example. It starts with the state of Yugoslavia, and the fighting within that was characterized as civil war. But later on, you had separate states recognized internationally which were fighting to each other. But at the same time, there was all kinds of irregular fighting involved and took place together. So you, if you have such kind of state definitions, it doesn't help at all. It's much more important to analyze what kind of uses of violence that is maybe are taking place, under what conditions, with what purposes, and what reasons there are to intervene from outside with success. If you are not successful, you should better not intervene and let it go. That's sometimes is that not satisfying, but maybe the best thing. About the Armenians, well, of course, that's a clear case. It's an early case in which it was unthinkable that an international intervention should take place before that. Let's be honest, the international community did not intervene against the genocide against the Jews either. The Second World War was not because of the Holocaust. It was because of a war started on the dominance in Europe. So it's at a rather late stage. The interesting case of the Armenians is that it started in a way the whole definition of genocide, and that is a result as well. The definition of, first definition of genocide is from Lemkin, and Lemkin was inspired by what happened to the Armenians. So it has, in a certain way, an international effect that reached very far. That doesn't help, of course, for the Armenians at the time, and it doesn't mean that we have a satisfying discussion about it now, but that's maybe a bit out of the intervention debate of this evening.
Vielleicht, Herr Kleinert, ganz kurz zur Armenien-Frage und dann Sie als Politikwissenschaftler, der natürlich nicht auf sich sitzen lassen kann, dass man keine Definition braucht.
Gott sei Dank muss ich das jetzt nicht machen mit der Definition des Bürgerkriegs. Also ich habe da immer vorausgesetzt, aber ich bin da heute schlauer geworden, dass es eine Vorstellung von einer vorhandenen staatlichen Entität bei den Kombattanten geben müsste. Aber das scheint nicht mehr so zu sein. Also so habe ich, aber ich bitte, das definieren Sie jetzt. Ich wollte nur was zur Armenien-Frage sagen. Ob man das Ganze Genozid nennt oder ob man es nur für eine ethnische Säuberung hält in der Gesamtbewertung. Ganz zweifellos handelt es sich da um eines der großen, schrecklichen Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Ich denke, das ist nach allem, was darüber bekannt ist, mittlerweile völlig unstrittig. Entsprechend wundert es einen, dass es der Türkei so lange gelungen ist, dieses Thema von der politischen Agenda oder sagen wir von der Agenda der westlichen Öffentlichkeit fernzuhalten. Es wundert mich. Ich selber habe das auch erst so lange ist es noch gar nicht her, dass das überhaupt in mein eigenes Bewusstsein so voll getreten ist. Es ist eigentlich ein erstaunlicher Sachverhalt, dass das der Türkei über so viele Jahrzehnte gelungen ist. Und umso erstaunlicher ist es aus meiner Sicht immer noch, dass sich viele, nicht alle westliche Länder nach wie vor von der Türkei unter Druck setzen lassen, was die Bewertung dieser Frage anbetrifft. Nicht zuletzt die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, wie wir unlängst erst wieder beobachten könnten. Also insofern kann ich die Intention des Fragestellers da durchaus nur nachvollziehen.
Herr Dase. Ja, ich will diese Definitionssache gar nicht so hochhängen. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, es wäre völlig witzlos, jetzt hier zu versuchen, eine Definition des Bürgerkrieges irgendwie zu kriegen. Herr Giesen hat vorhin von essentially contested concept gesprochen. Das gilt natürlich für den Bürgerkriegsbegriff genauso. Es kommt vielmehr darauf an, klarzumachen, für welche Art der Fragestellung man diese Begriffe braucht. Und dann kann man die jeweils so fassen, wie sie einem gerade passen für die jeweilige Fragestellung. Denken Sie an den Begriff des Terrorismus. Auch politisch hat die UNO jahrzehntelang sehr gut ohne einen gemeinsamen Terrorismusbegriff funktionieren und arbeiten können in diesem Feld. Also auch politisch ist ein Terrorismusbegriff nicht unbedingt notwendig. Er würde bestimmte Dinge leichter machen, aber er ist nicht zwingend notwendig. Aber was interessant ist, ist zu schauen, wie mit Begriffen natürlich Politik gemacht wird. Denken Sie zum Beispiel an die USA im Irak, die über Monate darauf bestanden hat, dass es im Irak keinen Bürgerkrieg gibt, weil das nämlich so die letzte Preisgabe ihrer Allmacht war und das Zugeben, dass die Irak-Intervention gescheitert ist. und natürlich damit ein Eingeständnis des Scheiterns der Revolution in Military Affairs und der Vorstellung, man könnte mit technologischen Mitteln solche Bürgerkriege gewinnen. Das ist ein originär politikwissenschaftliches Thema, das man über Diskursanalysen und so sehr schön erarbeiten kann. Da ist wieder Begriffsarbeit im analytischen Sinne sehr sinnvoll.
Sie merken, wie viele Antworten Sie bekommen auf eine Frage. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitte. Oder auch Anmerkungen. Dann. Sie müssen auch das Mikrofon nehmen.
Ich habe eine präzise Frage an Peter Schumann. Wenn es gerade nicht im Militärischen liegt, das, was eine Lösung ausmachen müsste im Sudan, dann wäre es doch umso mehr eine Aufgabe der Vereinten Nationen. Und der jetzige Generalsekretär Ban Ki-moon, könnte ja fast sagen, ist ja so eine Art Dauergast im Sudan. Man fragt sich, was der da überhaupt macht. Haben Sie auf diese Frage eine Antwort?
Zumal er zuspitzend gesagt hat, das sei eine seiner wichtigsten Aufgaben überhaupt, kurz nach seinem Amtsantritt. Und es ist keinen Zentimeter vorangegangen.
Ja, die Bürokratie hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als der Generalsekretär dieses Statement von sich gegeben hat, weil die Bürokratie natürlich wusste, in welchen Morast, in welche schwierige Lage er sich damit gebracht hat, zu sagen, das ist Chefsache. Ich wollte noch eine kleine Korrektur machen, ist aber auch wichtig von der Benutzung der Sprache. Was in der Rechtfertigung der Intervention im Irak die Weapons of Mass Destruction waren, war in Darfur die Headline Arab Militias against African Tribes. Unter dieser Rubrik wurde eigentlich die Planung geführt und die politischen Strategien entwickelt. Wenn das Araber sind, dann müssen das Milizen sein. Und wenn das Afrikaner sind, dann sind das Tribes. Wenn immer in Afrika ein Konflikt besteht, dann ist das ein Tribal Konflikt. Und das ist dann meistens das Ende der Debatte. Auch da muss man sorgfältiger arbeiten und muss hinterfragen, wer eigentlich da kämpft und aus welchen Gründen. Die Bevölkerung in Darfur ist islamisch, sie haben verschiedene ethnische Hintergründe, kulturell sehr, sehr homogen. Sie haben unterschiedliche ökonomische Interessen und das definiert eigentlich den Konflikt. Wir haben zum Beispiel Darfur, da ist das Land der Fur ist die größte ethnische Gruppierung.
Sie haben gesagt, ethnisch homogen?
Ja? Sehr, sehr homogen, ja. Wir finden eigentlich kaum ethnische Konflikte in Darfur. Wir finden ökonomische Konflikte. Wir haben also die Sagawa, die im Wesentlichen Viehherden treiben. Wir haben die Fur, die im Wesentlichen Ackerbau machen. Wir haben also zwei unterschiedliche Systeme, die aufeinanderprallen in einer ökologischen Situation, die immer prekärer wird, seit der großen Sahel-Dürre in den frühen 80er Jahren hat Darfur sehr, sehr viel landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Und das war eigentlich der Auslöser der ersten Konflikte, weil diese zwei verschiedenen Systeme, die Migration der riesigen Herden mit den Ackerbausystemen aufeinanderprallten. Aber das ist, Gérard Prunier hat ein hervorragendes Buch darüber geschrieben, da steht das eigentlich drin, oder Alex de Waal, A Famine That Kills. Darfur hat immer wieder Trockenheiten gehabt, aber die schwierigen Trockenheiten waren die Trockenheiten, A Famine That Kills, wo man über 5-6 Jahre keinen Regenfall hat. Das heißt, Um überhaupt die Situation richtig zu verstehen, muss man sich schon die Mühe machen, die Geschichte einzusteigen, muss sich die Mühe machen, die Landwirtschaft zu verstehen, die Ökonomie zu verstehen. Und das ist eigentlich einer der großen Fehler in der gesamten Darfur-Diskussion, dass man sich eben diesen Slogan Arab Militias and African Tribes zu eigen gemacht hat und als Grundlage der gesamten politischen Planung und der Missionsplanung genommen hat. Das heißt, wenn man jetzt zurückgeht auf die Ursprünge des Konfliktes, dann hat man eigentlich auch die Antwort. Ich habe also viele Gespräche geführt mit den unterschiedlichsten Rebellenführern und den traditionellen Führern in Darfur. Die kommen immer wieder zu dem Punkt, wenn sie sich die Mühe machen, leider in der deutschen Presse, da steht ja eigentlich nichts drin über Darfur, nur so ganz kurze komische Sachen, die nichts erklären. Wenn sie sich die Mühe machen, wirklich tiefer in den Darfur-Konflikt einzusteigen, dann verstehen sie, dass das der Anfang von Konflikt ist, den wir in Afrika noch mehr sehen werden. Ökologisch bedingt massive Veränderungen in der Ökologie mit einem Zusammenbruch der Wasserhaushalte. Wir haben, seit wir die Flüchtlingslager in Darfur haben, ist der Wasserspiegel ungefähr 60 Meter abgesunken. Der durchschnittliche Darfur-Bewohner braucht pro Tag zwischen 6 und 8 Liter Wasser, inklusive dem Esel. Der durchschnittliche Peacekeeper braucht 120 bis 140 Liter pro Wasser. Wenn wir tatsächlich 25.000 Peacekeeper nach Darfur schicken, werden wir die Ökologie, das Wassersystem total ruinieren, irreparabel. Das Geschwätz, was durch die internationale Presse geht, dass dieser riesige See, das klingt so wie diese 10 Jungfrauen im Himmel, dieser riesige unterirdische See unter der Sahara die gesamten Wasserprobleme lösen kann, das ist einfach Quatsch. Aber das wird im Moment verkauft, um eben zu rechtfertigen, dass man diese große Anzahl von sehr wasserbedürftigen Ausländern dahin schickt. Das heißt, die Lösung des Darfur-Konflikts liegt eigentlich in einem neuen ökologischen, in einer besseren ökologischen Handhabe. Man muss sich genau angucken, unter welchen Bedingungen die Leute dort wirtschaftlich, landwirtschaftlich überleben können. Und man muss ihnen das zurückgeben, was für sie so wichtig war. Das Da, das Habakir Da ist einfach der Begriff, unter dem die Darfur-Älteren das Recht haben, Land zu verwalten. Sie geben jemandem das Land zum Ackerbau, zur Viehzucht, aber die Gemeinschaft hat das Recht, das Land zurückzunehmen, aus Gründen, die müssen dargelegt werden. Die Zentralregierung in Khartoum hat das Recht der Landverwaltung und der Landvergabe den Darfur-Älteren weggenommen und hat das den Governors, den Military Governors übergeben. Und das war eigentlich die letzte Entscheidung, die zum bewaffneten Konflikt geführt hat. Weil unter dieser neuen Landverwaltung werden die Leute vertrieben, das Land wird Leuten aus Khartoum gegeben, man hat Land gegeben an libysche Bauern, an libysche Unternehmer, an andere, die versuchen, eine bewässerte Landwirtschaft mit Tiefbrunnen zu machen, um eben dann Gemüse zu exportieren. Das sind eigentlich so die grundlegenden Fragen. Ja, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet.
Es war nicht meine. Die letzte Wortmeldung von Ihnen bitte. Aber vielleicht gehen Sie auch bitte an eins der Mikrofone und suchen sich den Antwortgeber raus, bitte.
So, und zwar geht es um Herrn Kleinerts Puzzlement sozusagen, dass die Türkei es immer wieder schafft, die westliche Staatengemeinschaft im Großen und Ganzen unter Druck zu setzen und die Staatengemeinschaft und einzelne Länder daran zu hindern, dass die Türkei, dass der Massenmord an den Armeniern als Genozid anerkannt wird. In der Tat ist es ein Phänomen, dass die Türkei es tatsächlich schafft, immer wieder und über Jahrzehnte hinweg Staaten unter Druck zu setzen und sie vor der Genozidanerkennung zu abzuhalten. Aber die eigentliche Frage ist eigentlich jetzt, in der wir uns befinden, also in dieser Phase, wo die Türkei eigentlich immer mehr an ihrem geostrategischen Gewicht verliert oder beziehungsweise auch infolge dieses Irak-Debakels oder der Entscheidung des türkischen Parlaments nicht an die Seite der USA sich zu stellen, dass die USA sich trotz dieser Ausgangslage unter Druck setzen lassen. Also die Frage ist nicht so sehr, obwohl es an sich ein Phänomen ist, dass die Türkei die Staaten unter Druck setzen kann, die Frage ist nicht so sehr, dass sie das macht, sondern dass die Staaten das mit sich machen lassen, dass sie sich unter Druck setzen lassen in einer Frage, die eigentlich erstmal eine tatsächlich normative Frage ist. Und das bringt mich, wieso ich diese Anmerkung überhaupt mache, zu dem Punkt, zu Ihrer Beobachtung, dass Sie gesagt haben, was ich im Großen und Ganzen bestätigen würde, aber diese Beobachtung, dass es eine Nuance oder eine Verschiebung gibt in der internationalen Politik in Richtung Wertepolitik, dass eben Normen eine größere Bedeutung haben, aber dieses Scheitern der internationalen Politik oder der, also im Gesamten, die Türkei oder sich sozusagen in einem bestimmten in einem bestimmten Punkt eine Sichtweise sich aufdrängen zu lassen, die eigentlich in erster Linie nichts mit Interessenpolitik zu tun hat und die mit keinerlei Kosten verbunden ist, dass der Erfolg der Türkei in dieser Frage eigentlich genau das in Frage stellt, was wir eigentlich sozusagen zu beobachten scheinen, dass es eine Normativierung der internationalen Politik gibt. Danke.
Ja, gut, vielen Dank. Ich fange vielleicht mit dem zweiten Teil der Frage an. Ich sage nochmal ganz klar, eine rein wertgebundene Politik staatlicher Akteure kann es nicht geben. Darüber muss man sich im Klaren sein. Es können sich Gewichte verschieben, es kann ein Einfallstor bestimmten Konstellationen entstehen, in denen sozusagen wertgestützte moralische Gesichtspunkte eine größere Rolle spielen können als in der klassischen Vorstellung von Realpolitik. Aber das ist es dann auch schon. Ich sage immer, die größten Erfolgschancen zur Umsetzung so einer wertgestützten Politik bestehen dann, wenn die Moral und die Interessen zusammenfallen. Und von daher hätte es eigentlich gute Chancen geben müssen für ein Eingreifen Europas auf dem Balkan, weil die Europäer insoweit direkt betroffen waren, als es ja unmittelbar in Form eines Flüchtlingsproblems für sie auch ein Interesse gab. So, das erklärt mir auch, diese Betrachtungsweise erklärt mir natürlich auch, dass die Dinge in Afrika schon ganz anders liegen. Und aus dem deutschen Blickwinkel erst recht, aus dem französischen weniger, aufgrund einschlägiger Traditionen, die ich hier nicht... Aus dieser Verklammerung kommt man nicht raus. Sich vorzustellen, man könnte da herauskommen, ist Unsinn. Ist Unsinn. Eine Politik, die darauf fußte, ist im Lande Utopia angesiedelt. Das muss ich in Rechnung stellen. So, die Konstellationen verschieben sich. Konstellationen verschieben sich und die Konstellationen haben sich sicherlich nicht zum Vorteil für eine wertgestützte Politik verschoben durch das, was seit dem 11. September passiert ist. Das muss man ganz realistisch sehen. Das haben wir auch angesprochen, haben sich sicher nicht zum Vorteil verschoben, was immer das heißt. So, jetzt bezogen auf die Türkei, und da haben wir ja einen Zusammenhang. Ich sehe das so, dass die Amerikaner nun mal, auch wenn die Türken es nicht gutieren, die Amerikaner fest davon überzeugt bleiben, dass es um alles in der Welt darum gehen müsse, die Türkei fest einzubinden, in die Gemeinsamkeit der NATO und auch an ihrer Seite. Und wie Ihnen ja wahrscheinlich bekannt sein dürfte, sind die Amerikaner die stärksten Befürworter der Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Wahrscheinlich stärkere Befürworter als die Regierungen in Europa selber. Weiteres, damit ist aus meiner Sicht eigentlich alles gesagt. Das muss für uns nicht maßgeblich sein, was die Bewertung des Sachverhaltes der ethnischen Säuberung oder des Völkermordes an den Armeniern ist. Ja, das wäre meine Antwort. Ich glaube, wir sind fertig jetzt. Ne? Ja, also ich deute das hier so.
Ihnen herzlichen Dank für Ihre Geduld und das Schlusswort von Herrn Schlögel, bitte.
Ja, meine Damen und Herren, zunächst auf dem Podium. Ich bedanke mich für diesen wirklich nochmal sehr instruktiven Abschluss unserer Tagung. Sie brauchen jetzt keine Angst haben, ich werde nicht versuchen, die Tagung zusammenzufassen. Das kann ich gar nicht als Historiker, noch dazu als jemand, der sich mit der frühen Neuzeit beschäftigt. Aber ich kann sagen, dass ich sehr belehrt worden bin, gestern Abend und heute den ganzen Tag. Und dass ich eigentlich, Selbstlob ist ja vielleicht sozusagen ein etwas anrüchiges Genre oder eine etwas anrüchige Rhetorik, aber es war nach meinem Empfinden ein großartiges Ereignis, und zwar vor allen Dingen aus drei Punkte möchte ich machen, nämlich zum einen, es ist uns offensichtlich gelungen, erfolgreich, wir müssen darüber nachdenken, warum, sozusagen Beobachter und Entscheider, wie ich das genannt habe, zusammenzubringen, und die haben sich nicht nur zugehört, wechselseitig, sondern sie haben sich auch was zu sagen gehabt und haben sich, glaube ich, so wie ich das beobachtet habe, gegenseitig belehrt. Zweiter Punkt, die Tagung hat, glaube ich, so wie sie, ich bin immer zu klein für diese Arrangements hier, das passt immer irgendwie nicht so richtig. Die Tagung hat, glaube ich, auch, jetzt habe ich noch was umgeschmissen, auch gezeigt, dass es sich lohnt und dass es möglich ist, ein solches Thema interdisziplinär zu betrachten und zu diskutieren und sich eben über Disziplingrenzen hinweg auszutauschen über ein solches Thema. Und ich glaube, wir haben auch vorgeführt, dass wir das in Konstanz relativ gut können. Drittens, wenn ich mich hier so umschaue, ist uns, glaube ich, gelungen, was wir beabsichtigt haben, nämlich aus einer Cluster- und Universitätsöffentlichkeit herauszukommen. Also ich kann zwar jetzt nicht sozusagen auf einzelne hinzeigen, aber ich habe den Eindruck, dass doch eine sehr große städtische, nicht-universitäre Öffentlichkeit mit dieser Tagung erreicht wurde, und das haben wir schließlich auch beabsichtigt, und darüber freue ich mich ganz besonders. Das alles haben wir natürlich dem Cluster zu verdanken, aber das ist eine sehr abstrakte Formulierung. Im Cluster haben Kolleginnen und Kollegen dafür gesorgt, dass diese Veranstaltung möglich wurde, und es haben vor allen Dingen unsere auswärtigen Gäste dafür gesorgt, dass wir belehrt wurden. Also allen auswärtigen Gästen möchte ich nochmal und Diskutanten möchte ich nochmal ganz herzlich danken, dass sie zu uns gekommen sind. Dann aber, ich habe es in meiner Begrüßung bereits gesagt, konzipiert und geplant und organisiert wurde diese Tagung hier maßgeblich von Wolfgang Seibel. Lieber Wolfgang, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du das auf dich genommen hast und wirklich in sehr kurzer Zeit ein sehr beeindruckendes internationales Tagungsprogramm organisiert hast. Wolfgang Seibel wurde unterstützt von Sven Sappelt, von Sabrina Ferhat-Bekovic, das muss ich ablesen, ich kann es mir nicht merken, und Frau Kück. Vielen herzlichen Dank diesem Team, das diese Tagung für uns organisiert hat. Im Hintergrund waren noch tätig Claudia Ammann und Jan Kröger und Marc Stiefenhofer, der hat sich für die Technik zuständig gefühlt. Und dann war das ja eine internationale Tagung, und dass sie in dieser Art und Weise reibungslos international zweisprachig hat durchgeführt werden können, das haben wir sozusagen den Damen und Herren, die in diesen Kabinen so etwas abgeschieden sitzen und harte Arbeit geleistet haben, zu verdanken. Ich möchte Frau Johanna Rose Stähle und Herrn Jürgen Stähle danken, Herrn Ralf Riese und Herrn Rolf Lehmann, die diese harte Arbeit für uns übernommen haben. Ganz vielen herzlichen Dank. dass wir uns überhaupt über die großen Distanzen haben verständigen können. Dafür war Jürgen Mikasch zuständig, der die Aussteuerung hier übernommen hat. Auch ihm ganz herzlichen Dank. Ja, und dann habe ich hier eine wirklich beeindruckend lange Liste hier noch vor mir liegen. Die werde ich jetzt sozusagen pauschal abarbeiten. Das waren unsere Tagungshelfer, die sozusagen sehr unauffällig, aber sehr professionell dafür gesorgt haben, dass wir uns jetzt hier 1,5 Tage wohlgefühlt haben, dass es uns an nichts gefehlt hat, dass alles funktioniert hat und dass jeder eine Auskunft bekommen hat, wenn er eine gebraucht hat. Allen, die sozusagen verborgen, jetzt nicht genannt, mitgeholfen haben, ganz vielen herzlichen Dank. So, dann wünsche ich uns jetzt allen einen guten Abend und ein schönes Wochenende. Vielen herzlichen Dank.